Kurz hin vor der Dolmetscherin. Ich habe leider keinen Text bekommen und auch keine Bilder und keine PowerPoint. Bemühe mich aber nach bestem, wie nennt man das, Wissen und Gewissen, alles schön zu dolmetschen, was Gott wo ich schon hier vortragen wird.
Coming along to this. Thank you for those.
Hallo, guten Tag und ich freue mich sehr, dass ich hier bin und ich hoffe, dass alle hier im Haus sich auch sehr wohlfühlen. Ich danke den Veranstaltern im HKW für die Gespräche, für die Skypes, für die Mails, für die Anrufe, für die Chats. Und auch für die Veröffentlichung dieser Gespräche, an denen ich sehr gern teilnehme und von denen ich hoffe, dass wir sie über viele Jahre noch führen werden. Für mich ist das hier tatsächlich eine Fortsetzung nach dem Jahr Null. Es ist die Fortschreibung von Gesprächen, die viele von uns miteinander geführt haben. Und ich freue mich sehr, dass ich seit 2 Tagen bereits hier sein durfte. Ein paar Worte zu diesen Bildern. Wir können nicht detailliert über sie sprechen, aber kurz ein paar Worte zu den Bildern. Diese Bilder laufen sozusagen hier gleich im Hintergrund auch durch. Sie sollen eine Art Ken Burns-Effekt bei Ihnen auslösen, wobei jetzt bewegen sich die Bilder gerade nicht, aber das ist eigentlich der Plan. The Nucleus of the Great Union ist ein Werk in der Ausstellung. Da geht es um 1500 Fotos, die Richard Wright aufgenommen hat an der Goldküste im Sommer 1953. Black Power 1954 veröffentlicht, ist ein ausgesprochen kontroverses Buch gewesen aus vielen Gründen. Es ist der Bruch mit diesem Narrativ der Wiedergutmachung mit Blick auf Afrika. Und es ist gleichzeitig eine intensive epistemologische Frage nach dem Wesen der Moderne, des Modernismus, der Modernität und dem Konflikt zwischen Tradition und Moderne. Und letztendlich ist das eine Art Prometheus-Text, mit dem wir es hier zu tun haben. Etwas, was versucht, das menschliche Subjekt, das afrikanische Subjekt aufzugreifen in seiner tatsächlichen Kapazität. Wright argumentiert eher nach Prognose und weniger in Richtung Diagnose, um auf Angelas wunderbaren Vortrag von gestern zurückzukommen. 1954 also dieses Buch, The Black Power, und Wright bezieht sich darauf in seinen Bildern. Es gibt eine erste britische und holländische Ausgabe des Buches, in dem sich diese Fotografien auch finden. Seit 1970 befinden sich die Bilder in Yale in der Bibliothek. Wenn Sie eine Bindung an Yale haben, haben Sie die Möglichkeit, diese Bilder online zu sehen. Ansonsten geht das nicht. Wir sind persönlich dorthin gefahren und wenn man da ist, kann man natürlich JPEGs und andere Formate für die Bilder festlegen und diese Bilder dann bestellen. Wie gesagt, wenn man irgendwie Yale affiliiert ist, dann geht das. Diese Bilder werden hoffentlich eines Tages tatsächlich veröffentlicht. Sie zeigen Aufnahmen, die Wright machte auf seiner Reise an die Goldküste. Und das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt Aspekt, den ich zunächst einmal erwähnen wollte im Zusammenhang mit diesem Buch Black Power. Dann gibt es noch einen anderen Aspekt, den ich ansprechen möchte, denn es sind nicht einfach Reiseaufnahmen, Reisebilder, Fotografien, die Wright hier gemacht hat, sondern es ist sozusagen der erste Entwurf von The Black Power. Blood and Tears ist einer der Titel, mit denen er sich versucht, der Thematik zu nähern. Es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Titel und Namen, die letztendlich in dieses über 1200-seitige Konvolut münden. Ich habe übrigens hier sehr, sehr viele Bilder auf meinem Handy, wenn Sie sich das anschauen wollen. Gerne. Also, dieses Buch ist aus unterschiedlichen Gründen ein ausgesprochen kontroverses. Die Leute haben sehr unterschiedliche Beziehungen aufgebaut zu diesem Buch. Es ist im Grunde eine Verbindung auch zu sehen zwischen diesem Buch und Cynthia Hartmans When I Lost My Mother aus dem Jahr 2007. Denn hier haben wir durchaus die Auseinandersetzung mit einer Art intramuralen Situation, die geprägt ist von Antagonismen, von Kluften, von Feindseligkeit zwischen den AfroamerikanerInnen und denen, die später GhanaerInnen sein würden. Und Cynthia Hartman thematisiert das in ihrem Buch. Vielleicht kennen Sie es ja. Es ist sozusagen einer der Schlüsseltexte, die eine Art Rückantwort auch darstellen auf The Black Power. Ich würde gerne versuchen, eine einfache Struktur hier zu skizzieren, die zu tun hat mit diesem weißen kommunistischen und antikommunistischen Moment. Und diesem panafrikanischen oder nationalistischen Moment. Und die Zeitschiene ist eigentlich eine ganz nützliche hier. Es beginnt mit einem Zitat aus den Papers of Distance. Es ist Heuchelei zu behaupten, dass Kolonien temporär diskutiert werden können, denn es gibt Kolonien aufgrund der ungezügelten Natur des Menschen. Die Kolonien sind sozusagen das Corpus Delicti, also die körperliche Manifestation des Verbrechens.
So if the location,
wenn jetzt die Lokationen und die Verwicklungen des Kalten Krieges in der jüngeren Vergangenheit immer wieder genannt worden sind, jenseits der Trennung zwischen Ost und West oder der Trennung zwischen Europa und den USA oder den USA und der UdSSR, und wenn sie eingebettet wurden in diese globale Geschichte, dann sind wir heute damit konfrontiert, dass wir die epistemologischen Ansprüche neu erzählen müssen, neu berichten müssen. Wir müssen die Implikationen und Importe dieses erweiterten Terrains aufgreifen, das geführt hat zu vielfachen Verwicklungen und nicht beabsichtigten Konsequenzen und nicht antizipierten Folgen von Praktiken und Öffentlichkeiten, die sich im globalen und in der globalen Kultur und durch sie hindurch bewegen. Dieser kulturelle Kalte Krieg, der hier beschrieben ist, ist ein spezifischer Kontext, auf den Alexander verwies. Nein, es war gar nicht Alexander, es war Nida, die darauf verwies, dass es das Lokale immer auch global ist. Wir haben es also hier mit einem erweiterten Kontext zu tun, in dem jeder Nationalstaat in allen Kontinenten, in der Karibik, auf dem amerikanischen Kontinent neue Freiheiten, neue Zentren und aber auch neue Postmortem-Ängste und Horrors und Schrecken erlebte. Dieser Terror in der Freiheit verweist auf eine politische Struktur, die in der Regel erzählt wird mit den Begriffen von Peripherie und Zentrum. Wir haben es also mit Zentren zu tun, die dezentralisieren. Und wir haben diese Figuren, die nie nicht unbekannt sind, die als kritische Figuren zurückkehren und die ebenso gut bekannt sind in der spezifischen politischen Geografie, die in diesem erweiterten Rahmen auftaucht. Das heißt, aus diesem Kontext, aus diesem Umfeld, aus diesem verwässerten Umfeld, das nicht automatisch demokratisch ist, sondern aktiv instabil ist, müssen wir die Elemente finden, die sich auch in Rights-Texten finden. Denn diese implizieren diese korrodierenden Implikationen aus den Sphären, aus denen sie sich bewegen, hin in den öffentlichen Raum, der irritiert und verstört. Das heißt, wir haben hier Wright zu Recht gefeiert als Dichter, als Novel, als Romancier, als Autor von Kurzgeschichten, als Lyriker, als Aktivist. Er erscheint hier als Denker dessen, was er als Terror in Freedom bezeichnet. Er war Autodidakt und er formte neu das, was als Instrumentalität im Marxismus bezeichnet werden kann. Also eine marxistische Instrumentalisierung, die in einer permanenten Neuformung besteht, um tatsächlich die Modi des Psychologischen, das Expressionistische, das Ausdruckfindende, das Ethnografische, das Fotografische und die Fiktion umfasst, um zu dramatisieren, zu personifizieren, den Terror in der Freiheit, der sich in den Prozessen der Kolonialisierung wiederfindet, mit ihren schmerzhaften Temporalitäten zwischen dem Nicht-Mehr und dem Noch-Nicht. Das ist Sadia Hartmans Zeitlichkeit. Um zu schauen, wie Richard Wright diese ästhetischen Figuren erfindet, ist es möglich, die Zeiten von Leben zu erzählen, die gelebt wurden, und Landschaften, die gedacht wurden, und Welten, die nicht länger Kolonien waren und aber auch noch nicht Postkolonien waren, vielleicht Semikolonien, um Edward Gathwaite zu zitieren. Und wir müssen, um das nachvollziehen zu können, einigen Pisten folgen. Und diese beginnen mit Wrights Text, der durchaus zu verstehen ist als Mobilisierung, als Automobilisierung, als Katalysator, als Vehikel, als etwas Zwängendes, Zwingendes, Brutales, Heretisches, Exorbitantes, Enthusiastisches, Intrusives, Unhöfliches, Ungeduldiges und vor allen Dingen nicht Beschämendes. Wright ist fasziniert vom Beschämenden, denn das impliziert eine Exposition, genau das, was er im tiefen Süden erlebte, eine Art Scham, eine Art Erniedrigung, eine Wut, die er schon sehr früh zu beherrschen lernte. Als er mit seinen Kameras an die Goldküste reiste, waren ihm insbesondere diese schmerzhaften Momente, ja, das kann ich auch hier. Klicken kann ich auch. Momente bewusst. Und wenn das alles ist, naja. Also, er nahm zwei Kameras mit, eine Rolleiflex und eine Contax. Die Rolleiflex, das ist die, die man so vor die Taille hält und dann schaut man hinein und dann sieht man die Bilder der Menschen, die entweder ihm auf den Bauch schauen, wenn er die Rolleiflex hat, oder ihm in die Augen schauen, wenn er die andere Kamera wählt. Und in jedem Falle blicken die Menschen zurück auf Wright, sie schauen ihn an. Egal, ob sie seinen Körper anschauen oder sein Gesicht oder ihm in die Augen blicken. Das ist in jedem Falle immer das, was er mit seinen Kameras generiert. Und seine Arbeit wirkt als Druck auf den Kontext. Sein enthusiastischer Kommunismus war gewissermaßen beschämend für die kommunistische Position in den USA mit Blick auf viele Fragen. Und sein Antikommunismus beunruhigt andere Antikommunisten, selbst wenn er einige ihrer Edikte übernimmt, ignoriert er doch andere. Das heißt, es gibt eine Verbindung zum Antikommunismus mit einer Überlappung zum CCF. Ohne dass dieser oder der Antikommunismus festhalten könnte, dann haben wir gleichzeitig auch Wrights Marxismus als eine Beleidigung praktisch aller anderen Marxisten zu sehen. Seine Begegnung mit indonesischen Intellektuellen und auch seine Präsenz bei der African-Asian Conference empörte viele. Nicht zuletzt die Gastgeber. Sein nationalistisches Projekt für die Goldküste sorgte dafür, dass er vorab bereits ausgeladen wurde, als 1957 das Land seine Unabhängigkeit feierte. Das ist das, was Wrights Text bewirkt. Er bewirkt die falschen Effekte. Er ist peinlich. Er ist nicht passend für die Magazine und Journale, die versuchen, permanent sein Werk für sich zu beanspruchen. Sich Gedanken zu machen über Wrights Komplikationen, die politische Fiktion, die wir als den globalen Kulturkrieg, als kalten Krieg bezeichnen, hat zu tun mit den Fiktionen, die über die Politik seiner Fiktionen hinausgeht. Damit wir seine kritischen Interventionen innerhalb der USA und darüber hinaus verstehen und auch verstehen, wie sie wirkten an der Goldküste in Spanien, in Sudatus, Indonesien, in Frankreich und vielen anderen Ländern, um sich auseinanderzusetzen mit den Antagonismen, den Antinomien, den Antipathien, den Allianzen, den Affinitäten, den Komplizitäten, den Kollusionen und den Kollaborationen, damit Bedeutung generiert werden kann, damit eine politische Ordnung denkbar wird, innerhalb dieser trügerischen Instabilität und Untrennbarkeit, den Interkommunismen der unterschiedlichen multiplen Faschismen, die konflikthaften Antikommunismen, die bohrenden Sozialismen, die miteinander konkurrierenden schwarzen Traditionen und die panafrikanischen Sozialismen, müssen wir zurückkehren zu den Texten vor Black Power, um einfach zu verorten, was hier im Buch Black Power auf dem Spiel steht. Wobei ich denke, dass dieses frühere Buch, was er als Papers of Distance oder Land of Papers oder Blood and Water oder Strange in a Strange Land genannt hat, durchaus auf dieses Werk hinführen. Das sind alles wichtige Werke. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich möchte versuchen, die Konturen von Wrights ästhetischer Politik zu skizzieren. Seine ästhetische Politik in diesem kommunistischen Modus, im antikommunistischen Modus und in ihren panafrikanischen sozialistischen Modi, jeweils mit dem Versuch, Kontinuität zu wahren und Diskontinuität an Kontinuität zu binden und nicht davon auszugehen, dass Kontinuität zum Diskontinuierlichen führt, was wiederum zu Kontinuitäten führt. Das heißt, Cedric Robinson, der Historiker und Theoretiker, sagt in seinem großen Werk Black Marxism, dass die schwarze radikale Tradition sich auch mit Wrights Buch The Outsider aus dem gleichen Jahr auseinandersetzen muss. Dieses Buch war im gleichen Jahr erschienen wie The Black Power, geschrieben auf dem Weg in die Golfküste. Das heißt, diese Bücher entstanden im Dialog miteinander, auch wenn sie sehr, sehr unterschiedlich wirken. Damon Cross ist ein nihilistischer Ausländer, der Protagonist im letztgenannten Buch ist. Ein Nihilist durch und durch, während Black Power ein singuläres Buch ist, ein nicht klassifizierbares Buch ist, was man als Reisebuch, als Reisejournal und als Memoir begreifen könnte. Wright wird hier neu gedacht als Denker in der Fiktion, als Denker, der durch ästhetische Bilder denkt. Es gibt auch eine ganze Reihe von Essays aus den Jahren 78 bis 80, die Wright neu verorten, jenseits dieses unmittelbaren literarischen und wortwörtlich genommenen Protestrahmens. Robinson ist einer der Autoren, die darüber schrieben, und er sagt, dass nach dem Rückzug Wrights aus der Partei 1942 eine Möglichkeit, ihn zu sehen mit Blick auf seine Beziehung zum Kommunismus im Essay How Big I Was Born besteht. Das wurde von der Saturday Review veröffentlicht, und in diesem Aufsatz geht es genau um diese Trennung oder diese Abwendung. Er charakterisiert dort den Antihelden als Helden, und in seinem Buch ist dann dieser nihilistische Held weniger ein Repräsentant von Klasse oder Rasse, sondern des Antisozialen. Er verkörpert eine entzivilisierende Kraft, eine entzivilisierende Kultur, die eine Kultur der Nichtkultur generiert. Bigger Thomas ist sozusagen die Negation des Spirituellen. Er korrigiert die Fähigkeit der Kultur, Bindung oder Vertrauen und Glauben zu konstituieren. Wright sagt, dass Bigger Thomas in einer spezifischen Kultur geboren werden kann, in einer Kultur, in der es keine Bindung, keinen Glauben gibt. Er bleibt zurück, gestrandet, heimatlos in den Straßen durch unsere Städte laufend, eingesaugt in den Strudel und ohne klare Kanäle, denen er folgen kann. Wright versucht, ein Vokabular zu entwickeln für diese neuen Menschen. Und wir erkennen hier aber kein symbolisches System, und wir erkennen hier eigentlich auch kein Vokabular. Wir haben hier sozusagen einen sich bewegenden Zyklus, der zu tun hat mit den Konfliktlinien, und diese überschreitet die Konfliktlinien zwischen Faschismus, Kommunismus und allen Faschismen und Kommunismen, die sich zwischen Faschismus und Kommunismus verorten. Wright versucht, eine Struktur des Gefühls zu beschreiben, die jenseits psychischer Infrastrukturen, moralischer Ökonomien und rassenkonstruierter Hierarchien besteht, die auf den Konfliktlinien des rassistischen Kapitalismus oder des alten Siedlerkolonialismus oder des Staatssozialismus und des Staatsfaschismus basieren. Wright sagt: Ich war fasziniert von der Ähnlichkeit der emotionalen Spannungen, die wir in den USA viel stärker empfinden und in Nazi-Deutschland und im alten Russland viel stärker empfinden. Das sind alles Bagger Thomases, schwarz und weiß, angespannt, ängstlich, nervös und hysterisch. gewisse moderne Erfahrungen schaffen bestimmte Typen des Erfahrens, deren Existenz Demarkationen und nationale Grenzen ignoriert. Robinson widmet sich diesem Essay, um ein Argument zu entwickeln, um zu verweisen auf Wrights Beschreibung dieses Nihilisten, der verinnerlicht hat, Fakten, den Druck des Kommunismus, den Druck des Marxismus, den Druck des Sozialen als solches. Becker Thomas wird beschrieben und Robinson nimmt die Personifizierung dieser Figur, um die Garantien des Kommunismus und sein Selbstverständnis zu unterminieren. Ripe versuchte, die psychologischen Konsequenzen einer historischen Bedingung zu bewältigen, von der es nur vage ein Bewusstsein in der Führung der kommunistischen Partei gab. Das Ganze hat zu tun mit den Ideologien der Zukunft und mit einer spezifischen historischen Rolle, die Marxisten der Partei zuschreiben. Wir haben es hier zu tun mit sozialen Beziehungen und einer Ideologie, die Wright sah und neu bildete, die als ganz und gar total rüberkam und deren Annahmen die Voraussetzungen, auf denen die kommunistische Bewegung gründete, in Frage stellte. Wright dramatisierte auch die schwarze Erfahrung. Er nähert sich der Frage philosophisch und fiktionalisiert sie, übt damit Druck aus auf den Kommunismus, bis die Fähigkeit zu verstehen letztendlich so weit betrieben wird, dass nur noch Zurückweisung möglich ist. Becker Thomas ist eine Figur, die im Grunde ein gewisses Appeal inkarniert. Die Tatsache, dass es durch den Faschismus durchaus einen gewissen Appeal gab, dass die Generation von Becker Thomas, der 20 Jahre alt ist, durchaus angezogen wird vom Faschismus, wirft er in den Raum als ein Element, das gesehen werden muss, auch im Zusammenhang mit den konkurrierenden Systemen. Warum ist der Kommunismus nicht attraktiv, lautet die Frage. Das heißt, wir werden hier nicht konfrontiert mit einer bestimmten Klasse, die uns garantiert in den Kommunismus führen wird, weil die Klassenstruktur eine solche ist, sondern wir sind konfrontiert mit dem schwarzen Proletariat, das sich nicht zugehörig fühlt und das Verständnis des amerikanischen Kommunismus von sich selbst als Heimat aller Klassen unterminiert. Alle Arbeiterklassen werden insofern schwarz, weil sie an ihre Klasse nicht mehr gebunden sind. 1944 erscheint Wright's Essay I Tried to be a Communist im Atlantic Monthly im August und erscheint dann ein weiteres Mal im Anti-Communist Volume von Fairhope. Wright ist hier zu sehen mit der Hand am Gürtel Dorothy Pizer und George Padmore. Malcolm Nurse war sein wirklicher Name, ist hier ebenfalls auf dem Bild. George Padmore ist Ex-Kommunist und Antikommunist. Und er wendet sich vor allen Dingen gegen die dritte Komintern. Von 30 bis 33, 31, Entschuldigung, war er in Moskau und dann in Hamburg von 31 bis 34. Und dann wurde er aus der Partei geworfen. Und er wurde dann Sozialist, Antikommunist und Panafrikanist. Also immer noch 1944. Wright ist der berühmteste afroamerikanische Antikommunist in der englisch sprechenden Welt. Er ist die einzige schwarze Präsenz in einer rein männlichen, rein weißen Welt, die von Arto Köstler und Ignazio Cellini charakterisiert wird. Das waren Freunde von ihm. Und in seinem Text I Try to be a Communist versucht er zu erklären, warum er vom Kommunismus zunächst einmal angezogen war. Ich fand die Ähnlichkeit der Erfahrung von Arbeitern in anderen Ländern interessant. Ich fand die Möglichkeit interessant, gleichdenkende, gleichspürende Menschen zusammenzubringen. Hier, zuletzt in dieser Welt der Revolution, konnte die Erfahrung des Schwarzen eine Heimat finden, schrieb er. Konnte eine Rolle spielen, schrieb er. Und diese Sozialität des Marxismus, diese Brüderlichkeit des Kommunismus, diese proletarische Solidarität ist es, worauf Wright hier anspielt. Seine 8 Jahre in der Partei dienten dazu, eine Sprache zu finden, Bilder zu finden, die diesem Proletariat eine Bedeutung zuweisen konnten, die Visionen bieten konnten, Aufgaben sein konnten, Motive darstellen konnten. Und Wrights Politik ist sozusagen genau hier umfasst, was ich spannend an diesem Essay I Try to be a Communist ist, dass es sozusagen Wrights ganzes Werk umfasst. Seine Arbeit ist sozusagen eine Anklage des tiefen Südens, aus dem er weggeht im frühen Alter. Er flieht geradezu nach Chicago, dann nach Brooklyn. Und es ist sozusagen sein Verweis auf den Kommunismus. Und das beinhaltet natürlich die Frage, was am Kommunismus ihn anfangs überhaupt reizte. Und hier geht es auch um den Totalitarismus, der die Longue Durée der rassenkonstruierten Sklaverei, der rassistischen Sklaverei impliziert. Das soziale Leben, den sozialen Tod durch das gestorbene Subjekt der afroamerikanischen Subjektivität im tiefen Süden. Und noch faszinierender als I Try to be a Communist ist ein Roman, der dieses kommunistische Moment umkehrt und zurückgibt durch expressionistische Personifizierung. Die Outsider ist der Titel, erschienen 1944, 2 Jahre nach dem Invisible Man, auch nach White Masks. Die Outsider ist das, was Wright als Hinterfragen der psychologischen Konditionen des nationalen Druckes bezeichnet. Hier geht es ebenso wie in Black Power um die Frage der Kondition. Der Unterschied ist nicht, dass es einmal ein Essay, einmal ein Roman ist, sondern dass wir es hier mit Büchern zu tun haben, die zwischen 54 und 57 erschienen und die führenden Ideen und die idealisierten Systeme beinhalten eben in der Auseinandersetzung mit dem dominanten westlichen Denken und der Totalität der Verwestlichung. Es sind Fragen der Industrialisierung, die aufgegriffen werden, die Entfremdung, Klasse, Rassismus, Ausbeutung. Und die Hegemonie der bourgeoisen Ideologie stehen hier im Zentrum. Es ist klar, dass Wright die Elemente, die eine Art existenzialistische Phänomenologie ausmachen, arrangiert und neu arrangiert. Er verwendet den Roman, um das Leben mit der Krise noch einmal zu erzählen. Der Roman gibt die Möglichkeit, Druck auszuüben und Bedeutungen und Signifikanzen dieser Erfahrungen neu zu hinterfragen. Es ist sozusagen diese Möglichkeit der Auseinandersetzung mit einer unsichtbaren Sozialtheorie, die eng verwoben ist mit einer Ideologie. White Men Listen, das Essay aus dem Jahr 57, eine Sammlung von Aufsätzen, die in Schweden, soweit ich weiß, jedenfalls in Skandinavien erschienen, geht es um das ultimative Faktum des weißen Europa und der Druck, den Europa ausübt auf Asien und Afrika. Millionen wurden gezeichnet entsprechend dieses Hegemoniestrebens. Und es war weniger das Physische oder Ökonomische, was hier dafür sorgte, dass eine halbe Million von Colored People sich politisch in Bewegung setzte, sondern eher das Vakuum, das geblieben war nach diesem brutalen Impact des Westens. Das ist wirkmächtiger als das Konzept der Klasse und universeller. Interessant hier ist, dass wir nachempfinden können, wie der Autor intensiviert, augmentiert, verallgemeinert und erweitert die Stimme des Sozialen, die bereits 1940 in Beggar Thomas personifiziert war. Die Korrosion und die Durchführung der Korrosion und ihr Treiben durch Amerika hindurch erreicht Amerika. Amerika immer. 1957 erkennen wir so eine Art Cross-Genre, ein genreübergreifendes, nationenübergreifendes, intensives, erweiterndes Denken mit Blick auf die Prozesse der Entzivilisierung und Entsozialisierung, was zu Fakten führt, was Hierarchien ignoriert und die politische Ordnung verwässert, die versucht, die Sozialität als solche zu versinnbildlichen. Das gibt es über 17 Jahre in Wrights Werk. Am 6. März 1957, der Tag, an dem Ghana unabhängig wird, kulminiert ein Prozess, den die Politologen den politischen institutionellen Transfer nennen. Es ist eine eigene Regierung, die jetzt ausgerufen wird von der Sozialistischen Volkspartei. 1950 gab es die ersten Wahlen, in der die CPP, die National Liberation Movement, die von Weißen geführt wurde, schlägt. In der ersten Version des Entwurfs von Black Power taucht das noch auf. Dann obsiegt Nkrumah, der dann von Patmore wiederum verdrängt wird. Patmore vertritt die sozialistische Politik der Antikommunisten. Es geht um die Deterritorialisierung der nationalen Grenzen in einem panafrikanischen Projekt. Vertreten wird ein aristokratischer Ashanti-Elitismus in diesem Moment der Transformation der Golfküste. Und viele Progressive, nicht zuletzt Wright, empfinden das als Pilotprojekt für das neue Afrika. Indem man mit Großbritannien bricht, macht man sich auf den Weg. Und das geschieht in Ghana. Und deswegen ist Ghana sozusagen das, was den Rest des Kontinents mitnehmen wird, führen wird in die Unabhängigkeit, einen Platz am Tisch erobern wird in der entstehenden postkolonialen Gemeinschaft. Diese Transformation ist also nicht nur eine politische, sondern eine soziale, kulturelle, ökonomische, persönliche Und sie hat entsprechend Konsequenzen für all diese Bereiche. Es ist ein bewusstes Unternehmen. Es ist ein ontologischer Akt. Aber Wright wurde nicht eingeladen zur Eröffnung. Nixon wohl. Wright nicht. Wright war nicht eingeladen, weil er der Erste gewesen war, der die Golfküste besucht hatte, 1953. Danach waren jede Menge Politologen nach Ghana gereist, in dieses neue Land. Alle arbeiteten im Bereich der komparativen Studien. Sie nannten sich Modernisierungswissenschaftler oder Theoretiker. Sie sahen Ghana als Fallstudie, als Labor für die Entwicklung eines neuen Konzepts einer charismatischen Autorität. Aristide Solberg, Henry Breton, viele, viele, viele wären zu nennen. Alles weiße Amerikaner. Es gab also einen gewissen amerikanischen Afrikanismus, der nach Wright beginnt. Und Wrights Name wird von denen nie genannt. Padmore übrigens auch nicht. Und danach kommen die afroamerikanischen Künstler und Theoretiker und Intellektuellen, wie zum Beispiel Pauli Murray oder Claire Sinclair Jack oder June Mayfield, Maya Angelou, Shirley Graham Du Bois und Du Bois selbst, der mit 92 Jahren nach Ghana reist, um an einer neuen Enzyklopädie Afrikaner zu arbeiten. Ein Projekt, das das ganze Jahrhundert dauern würde. Er starb, bevor es fertig war, aber er gab es dann weiter an seine Nachfolger, unter anderem Kwame Anthony Appiah. 1954, mittags. Wright ist seit 5 Tagen an der Golfküste. Er hat 2 CPP-Versammlungen besucht. Er war an der Kapküste. Er hat mit Nkrumah gesprochen. Er nimmt seine Rolleiflex und seine andere Kamera und ist jetzt im Internationalen Club von Accra. Es ist mittags. Er spricht mit Autoren, mit Journalisten, mit Intellektuellen, Ghanaern und Briten, Libanesen, Syrer, Ägypter, Amerikaner. Mabel Duff, The Adventures of the Black Girl in Search of Mr. Shaw, ist der Titel ihres Romans, eine brillante Antwort auf George Bernard Shaw, ist präsent. Und Wright sagt, das Gespräch zieht sich über den Nachmittag und befasst sich mit der Industrialisierung, die die Welt erfasst hat. Ein Engländer, Wright sagt nicht wer, sagt, dass wir, die Alliierten, jetzt die Waffen nehmen müssten, um Deutschland zu unterstützen. Hitler hasse die Juden nicht, sagt er noch. Und Wright sagt, eine solche Methode der Vereinigung einer Nation ist sehr, sehr teuer gekommen. 6 Millionen Juden und Jüdinnen verloren ihr Leben. Er betont, dass er ein Buch geschrieben hat über die Schwierigkeiten der Moderne im Industriezeitalter. Und dass das reale Problem doch darin bestünde, einen Ort für den Menschen in der Welt zu finden, wo doch die Industrialisierung freigesetzt wurde. Der moderne Mensch braucht eine emotionale Identifizierung oder Identifikation. Und das war sicherlich valide in dem, was Hitler machte, aber seine Methoden waren kriminell. Und als Coda sagt er, es war ein instruktives Gespräch. Interessanterweise wollte aber niemand antworten auf das, was wir gesagt hatten über die Convention of the People's Party. Der Engländer, der Hitler so pries, realisierte nicht, dass seine Argumente eigentlich implizierten, dass man anders vorgehen müsste, dass man ganz, ganz tief im Herzen die Argumente nachempfinden muss und dass es ein sehr, sehr großes Element des Flüchtigen, des Unmöglichen gibt, wie das ja Bigger Thomas bereits 1950 veröffentlichte. Die CPP muss in einen Kontext gestellt werden, der sich jenseits der Realität der Goldküste verortet. Man muss sich stellen denjenigen, die keine Idee haben, wie sie leben können. Und das ist das, was White meint, wenn er sagt, es gibt die Realität des Nihilismus, die Idee, dass keine Idee von keiner Idee wirklich wichtig ist. White verwies auf genau diesen Nihilismus. Und er dachte, dass die CPP das Vokabular bieten könnte, um den Nihilismus neu zu erzählen und dieses Vakuum neu zu füllen. Das Vokabular zu finden, dass es eben Nihilismus nicht gäbe. Und insofern haben wir es hier mit einem Labor, mit einer Fallstudie zu tun, wie Alexandra ja bereits deutlich gemacht hat. Die Goldküste Ghana ist ebenfalls eine Fallstudie gewesen. Und ich glaube, das war das, was Wright intendierte. Vielleicht nicht in dieser Gesamtheit, aber es war doch zum ersten Mal, dass Wright gehört wurde. Diese Vortex, dieser Strudel, dieses Vakuum wurde manifest zum ersten Mal. Vielen Dank.
Thank you so much, Gojo. Since we have
Vielen Dank, Gojo. Da die Zeit schon fortgeschritten ist und es schon recht spät ist, wenn du einverstanden bist, Kovic, dann würde ich vorschlagen, dass wir die Fragen dann aufsparen für später. Wir haben jetzt eine Pause und Nida Gauss sagte, dass sie ihren Short Talk etwas kürzer halten wird und wir machen dann in 20 Minuten, also um 9:15 für die letzte Präsentation und die Abschlussdiskussion weiter.